Herzlich willkommen, sagt Ursula Voss-Henrich. Heiligabend, ein Tag, an dem es schön und harmonisch zugehen soll. Eine gemütliche Feier mit Freunden oder der Familie, leckeres Essen und die ganze schreckliche politische Weltlage mal vergessen, oder? Die Sehnsucht nach Frieden und Harmonie, die haben wir wohl alle mal mehr, mal weniger stark. Und das sicher nicht nur zu Weihnachten. Wie viel heile Welt brauchen wir und wo finden wir sie? Liane Gruß hat nachgefragt.
Also ich glaube, heile Welt gibt es nicht und hat es noch nie gegeben. Aber es gibt so Aspekte, die ein Gefühl von heile Welt ermöglichen können. Das ist für mich Singen, Tanzen, Kunst.
Ja, das Thema heile Welt ist ein bisschen verloren gegangen, habe ich so das Gefühl in letzter Zeit. Heile Welt verbindet man momentan eher mit Vergangenem. Wir haben wieder Krieg in Europa, wir haben Krieg im Nahen Osten. Das Ganze macht im Augenblick relativ wenig Hoffnung auf eine heile Welt.
Wenn ich den Moment manchmal genießen kann, wie hier im Park zu sitzen und viele Leute um mich zu haben, es ist Sonne, es ist schön, das sind so Momente, die man einfach festhalten sollte. Ne? Das ist dieser kleine Bereich heile Welt.
Den kleinen Bereich heile Welt versuchen viele unter ihnen heute und in den kommenden Tagen zu schaffen. Dass das nicht immer gelingt, wenn unterschiedliche Familienmitglieder und Lebensrealitäten aufeinandertreffen, kennen wir. Doch viele begleitet die Hoffnung, die Welt draußen an diesen Tagen auch dort zu lassen. Wie viel heile Welt brauchen wir? Angesichts vielfältiger globaler Krisen neigen immer mehr Menschen dazu, auch in ihrem Alltag Nachrichten zu vermeiden. Doch gehört zu einer heilen Welt nicht auch, sich mit ihr auseinanderzusetzen? Helfen könnte ein Anreiz der Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Sie plädiert für einen bewussten Nachrichtenkonsum und konstruktiven Journalismus. In unserem Gespräch sagt sie, Nachrichtenkonsumentinnen und Konsumenten können Nachrichten besser verarbeiten, wenn Lösungen aufgezeigt werden.
Ich versuche mir einen in Anführungsstrichen freien Kopf zu gönnen, indem ich konstruktive Nachrichten versuche zu konsumieren und gleichzeitig aber auch ganz bewusst entscheide, wann ich damit beginne. Also sprich, nicht direkt vielleicht schon im Bett liegend die ersten Überschriften über den nächsten Weltuntergang zu konsumieren.
Sie haben 2016 das Online-Magazin Perspective Daily gegründet, ein Online-Magazin für konstruktiven, also lösungsorientierten Journalismus. Welchen Unterschied macht konstruktiver Journalismus?
Also erstmal in der Machart unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass die übergeordnete Frage, was jetzt, oder ein bisschen länger formuliert, wie kann es weitergehen, die zentrale, wichtigste Rolle einnimmt. Das heißt, bei jeder Geschichte, bei jedem Beitrag, bei jedem Bild im Prinzip mitgedacht wird, was macht das mit den Menschen, wenn ich das so auf diese Art und Weise sende, präsentiere, weiterleite? Und B, was für ein Bild vermittel ich auch? Entspricht dieses Bild der Realität? Ist es möglichst realitätsgetreu? Zeige ich zum Beispiel eben auch, wo sich Menschen auf den Weg gemacht haben, Dinge vielleicht anders zu machen, Hilfe bekommen haben? Und das bedeutet dann C, in dritter und letzter Konsequenz, dass ich meinen kompletten journalistischen Arbeitsprozess immer auf diese Frage mit abklopfe bzw. sie mitdenke. Also egal, ob es um die Bild-, Ton- oder Recherche insgesamt, Quellenarbeit geht, und gleichzeitig natürlich aber dann auch bei den Fragen, die ich meinen Interviewpartnern und Partnerinnen stelle.
Trotzdem kann man es sich nicht schönreden, der Welt geht es nicht gut, ob Klimawandel, Umweltkatastrophen oder kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist ja Alltag und der spiegelt sich in den Nachrichten wieder. Was macht das mit uns?
Konstruktiv bedeutet nicht positiv. Das wird häufig und gern leider immer noch missverstanden. Also es heißt nicht zu sagen, naja, wir blenden jetzt alles Schreckliche aus, sondern im Gegenteil, und da sind wir bei dem, was Sie jetzt gerade gefragt haben, was macht das mit uns? Es geht darum, die Probleme und Herausforderungen so ernst zu nehmen, dass wir darüber nachdenken müssen, sollten, dass wir Lösungen brauchen, dass wir uns fragen, wie wollen wir weitermachen? Denn der Journalismus, der aktuell häufig betrieben wird, der das nicht tut, der nimmt die Probleme ja eigentlich nicht so ernst, dass er genau ja die Zukunftsperspektive auch mit einbindet. Das heißt, wir wissen aus zahlreichen und jetzt konkret, was macht das, wie wir aktuell vor allem Berichterstattung machen. Wir wissen aus zahlreichen Studien und Untersuchungen war ganz klar, dass Menschen nicht nur faktisch ein zu negatives Weltbild, also sprich negativer als die Realität da draußen ist, haben, sondern eben auch, dass sehr viele Menschen sich hilflos und machtlos fühlen angesichts der Berichterstattung, wie sie sie selbst mitbekommen, konsumieren und erleben. Und das sorgt dann in letzter Konsequenz häufig dafür, dass Menschen sich abwenden, also das sogenannte Phänomen der News Avoidance oder der Nachrichtenvermeidung ist seit einigen Jahren auf einem sehr hohen Niveau, also steigt nach wie vor auch weiter an und ist aber auf einem sehr hohen Niveau, sprich über 50% der befragten Menschen in Deutschland und vielen anderen Ländern sagen, dass sie mindestens ab und zu bis häufig die Nachrichten vermeiden, weil es ihnen, und das sind die häufig genannten Gründe, zu viel ist und weil sie das Gefühl haben, und da sind wir wieder bei der erlernten Hilflosigkeit, dass sie sowieso nichts ausrichten können.
Was halten Sie denn von der Methode, gar keine Nachrichten mehr zu konsumieren? Also können wir uns diesen Eskapismus leisten?
Nein, auf gar keinen Fall. Und das ist auch absolut nicht das, was ich irgendjemandem rate, denn da sind wir bei dem dritten Punkt von eben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir informierte Menschen haben, um die Herausforderungen angehen zu können. Aber eben nicht nur informiert, sondern gleichzeitig auch Menschen, die sagen, naja, ich habe eine Idee, was ich jetzt dazu beitragen kann, dass es besser wird. Denn wenn ein großer oder wachsender Teil der Menschen sich häufig von den Nachrichten abwendet und diesen Eskapismus, der dann in letzter Konsequenz auch bedeuten kann, dass man gar keine Nachrichten mehr konsumiert, betreiben, dann sorgt es natürlich nicht dafür, dass wir irgendwie eine funktionierende Demokratie leben können. Denn dafür brauche ich einen gewissen Informationsgrad darüber, was zum Beispiel gerade die Bedürfnisse in der Bevölkerung sind, welche Kernfragen und Stellschrauben es zu bearbeiten gibt bzw. bearbeitet werden und wie ich mich da auch positionieren und einbringen kann.
Gewinnen wir nicht auch erst ein Verständnis für die Welt und damit für die Situation anderer Menschen, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen?
Absolut. Also da kann ich einfach nur sagen, ja. Und deshalb ist konstruktiver Journalismus und all das, was im Prinzip im Dialog im Nachgang dann passieren kann, so wichtig.
Wie kommt es dann, dass Menschen trotz gleicher Faktenlage Dinge anders bewerten und die Welt anders sehen?
Ja, da kommt unser Gehirn zum Tragen und ich könnte einen tiefen Seufzer an dieser Stelle vielleicht einbringen, aber vielleicht einfach nur gedanklich gedacht. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir eben alle unterschiedliche Gehirne in unseren Köpfen haben und die sind durch drei große Bereiche immer geprägt und verändern sich ständig. Der erste Bereich ist unsere Genetik und unsere Biologie, also mit dem, ich sag mal, mit der Ausstattung, mit der wir quasi auf die Welt kommen und die auch vorher schon geprägt wird, also vor der Geburt sogar schon. Und dann alles, was wir so in unserem Leben erleben, also die Umwelterfahrung, die Einflüsse von außen, die Gespräche, die wir mit anderen Menschen führen, die Medien, die wir konsumieren. Und dann der dritte große Bereich, die Interaktion aus beidem, also aus der Biologie und dem, was wir mitbringen und dem, was wir erleben. Und das führt dazu, dass jeder und jede von uns die Welt auf eine unterschiedliche Art und Weise interpretiert. Ich sage mittlerweile eigentlich ungern wahrnimmt, weil Wahrnehmen immer so einen endgültigen Charakter hat. Und wir wissen aus zahlreichen Studien der letzten Jahrzehnte, aus den Verhaltenswissenschaften, den Neurowissenschaften und der Psychologie, dass wir die Welt eben immer unterschiedlich interpretieren. Auch unterschiedlich innerhalb eines Individuums. Also ich nehme zum Beispiel die gleiche Temperatur morgens und abends unterschiedlich warm wahr oder eben kalt. Und natürlich aber eben auch unterschiedlich zwischen verschiedenen Individuen. Also ihre Weltwahrnehmung ist eine andere als meine. Das bedeutet nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, dass alles jetzt total willkürlich ist und jeder und jede behaupten kann, was sie oder er für richtig hält und dass es dann auch richtig ist, sondern das bedeutet, dass es sehr wichtig ist, diese individuellen Unterschiede anzuerkennen und auch da konstruktive Dialogformen zu finden, die diese Unterschiede berücksichtigen und dann gleichzeitig ermöglichen, dass sie vielleicht auch eine Bereicherung sein können, weil sie und ich unterschiedliche Erfahrungen mitbringen und wir dann konstruktiv darüber diskutieren können, wie wir jetzt damit umgehen, wenn Probleme und Herausforderungen in der Welt entstehen.
Kommen wir nochmal auf die negative Nachrichtenlage zurück. Dieses negative Weltbild, das durch die Nachrichten vermittelt wird, wie stark ist denn in uns der Wunsch nach einer heilen Welt verankert?
Der ist sehr stark in uns verankert, der Wunsch nach einer heilen Welt, weil wir eben immer auf der Suche nach Sicherheit sind. Also die erste wichtigste Aufgabe, auch hier jetzt als Neurowissenschaftlerin gesprochen, unseres Gehirns besteht ja darin, uns am Leben zu halten. Das führt dann auf der einen Seite dazu, dass wir, und da haben wir dann auch den Hang zum Negativen in den Medien natürlich schnell erklärt, dass wir eben schneller, besser und intensiver auf alles Negative achten, einfach aus einem Überlebensreflexmechanismus heraus. Und gleichzeitig dieser Reflex aber ein Indiz dafür ist, dass wir uns die ganze Zeit nach Sicherheit, heile Welt, vielleicht ein bisschen zu großer Ausdruck hier, aber zumindest nach Sicherheit sehen. Also nach einer Umgebung, die dafür sorgt, dass wir eben nicht vom Säbelzahntiger oder dem Mammut angegriffen oder vielleicht sogar getötet werden, sondern wo wir uns erstmal sicher fühlen, wo wir sicher schlafen können, wo wir zur Ruhe kommen können, vielleicht noch Nahrung finden, andere Menschen, die uns gern haben und so weiter. Und dieser Drang ist evolutionsbiologisch auf der einen Seite sinnvoll und damit natürlich auch ganz, ganz stark in jedem und jeder von uns drin.
Jetzt haben Sie Empfehlungen für die Medienwelt ausgesprochen. Was sind die Empfehlungen für jeden Einzelnen persönlich für das Konsumieren von Nachrichten?
Jede und jeder kann natürlich bei sich anfangen. Ich nenne das gern manchmal Medienhygiene, so ein bisschen wie wir vielleicht eine Zahnhygiene oder eben eine Duschhygiene oder sonstige Dinge versuchen, sauber und hygienisch und irgendwie nachhaltig zu bewerkstelligen. Auch da sich zu fragen, naja, was lasse ich da eigentlich ran täglich an mein sensibelstes Organ, nämlich mein Gehirn, und was macht das mit mir? Und leider muss ich immer wieder feststellen, dass sich sehr wenig Menschen bisher da ausführlich Gedanken zu machen, sondern dass sie mehr in so einem Passivmodus sind, wo sie sagen, naja, das kommt halt irgendwie, und wir natürlich, Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, mittlerweile auch eine Umgebung geschaffen haben, wo genau das, unsere Aufmerksamkeit, zur wichtigsten und wertvollsten Ressource auf diesem Planeten geworden ist. Und wenn wir da nicht selbstbestimmt damit umgehen, ich denke, dann sind wir auf einem ganz, ganz schlechten Wege, überhaupt ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
Nachrichten, die wir an uns heranlassen, bewusst auswählen. Das empfiehlt die Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Sie ist Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster.
Spürst du das Gewitter? Und wie die Zeit sich plötzlich schlafen legt und ihre Tage schenkt. Nur du und ich in einer hellen Welt, die um uns auseinanderfällt. Komm, erzähl mir was von der guten neuen Zeit.
Heile Welt ist meine Ehe, meine Familie, das ist heile Welt. Definier mal heile Welt. Und da ist ja schon das Problem. Wenn man das runterbricht, ganz runter, dann gibt es natürlich ganz viel heile Welt. Aber heile Welt ist eben halt das Globale gemeint. Und das ist, ich komme aus dem Pott, ich sag mal, völlig im Arsch. Wir reden nicht von den ganzen Kriegen, die stattfinden zurzeit. Wir sind nicht in der Lage, seit 40 Jahren auf unsere Umwelt zu achten. Keine Chance.
Der Himmel brennt, die Flammen schlagen schon ans Fenster. Und es heulen die Sirenen in der Nacht. Mach das Licht aus, schau, die Welt geht endlich unter. Doch wir haben uns eine neue ausgedacht.
Die heile Welt als Illusion. Eine Illusion, die wir gern aufrechterhalten, zum Beispiel bei unseren Kindern. Bei vielen Kindern haben in der Weihnachtszeit Wichte ihr Unwesen getrieben. Bei anderen kommt heute ein verkleideter Mensch in Rot mit Bart und Geschenken. Viele Eltern geben alles dafür, um ihre Kinder möglichst schön und unbelastet ins Leben zu begleiten. Auch indem sie ihre Kinder vor dem schützen wollen, was in der Welt passiert. Davon hält der Berliner Kinder- und Jugendpsychiater Jakob Hein allerdings wenig. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie heil die Welt ist, in die unsere Kinder hineingeboren werden.
Naja, die Welt, in die Kinder hineingeboren werden, ist immer so heil wie das Elternhaus, in dem sie leben. Das Elternhaus reflektiert ja die große, weite Welt da draußen, aber zunächst ist es die einzige Welt, die Kinder haben. Und je größer ein Mensch wird, je größer ein Kind wird, desto mehr wird es auch Teil eben des Universums oder eben der gesamten Weltbevölkerung.
Viele Eltern kennen das ja. Also als das Baby noch ganz frisch auf der Welt war, hat man alles vor dem Kind besprochen. Und je mehr das Kind verstanden hat, desto mehr wurde das reduziert. Also Eltern tendieren dazu, Kinder möglichst lange in einem geschützten, warmen Nest zu betten. Eine heile Welt aufrechtzuerhalten, wo vielleicht gar keiner ist. Wie lange ist das sinnvoll?
Ich halte davon sehr wenig, auch aufgrund meiner Erfahrung. Kinder wissen sehr viel. Ich führe gerne das Beispiel an, dass ja Kinder ungefähr 3 Jahre lang sehr, sehr gut mit ihren Eltern nonverbal kommunizieren können. Also die haben noch nicht den Wortschatz, aber können doch trotzdem mit den Eltern kommunizieren. Und es geht ja über Essen, Trinken, Schlafen hinaus. Die können eben kommunizieren. Das ist ein Spielzeug, was sie sehr, sehr gut finden, was sie sehr gerne machen. Das sind Sachen, die sie ungern machen und so. Also das heißt, man ist wirklich 3 Jahre lang sehr intensiv miteinander verbunden, ohne Worte zu gebrauchen. Und Eltern kommen dann immer auf die Idee, wenn sie bestimmte Worte nicht von den Kindern nutzen oder bestimmte Konversationen nicht von den Kindern führen, dass sie damit die Kinder davor beschützen können. In Wahrheit ist ein wichtiger Grund oder eine wichtige Motivation, sich so zu verhalten, dass man sich nicht mit dem Kind über diese Probleme auseinandersetzen möchte. Die Kinder kriegen sehr wohl mit, auch die kriegen sehr gut Spannungen zwischen den Eltern mit, die kriegen auch sehr gut mit, wenn Eltern angespannt sind. Das sind ja genau die Sachen, die so wichtig waren in diesen ersten 3 nonverbalen Jahren. Man muss ja wissen, also geht es meiner Mutter gut, geht es meinem Vater gut, und eben nicht nur mitbekommen, irgendwie so ein freundliches Lächeln oder irgend so lieben Worte, ja.
Vielleicht ist es auch sinnvoll, darüber zu sprechen, wann die Erinnerung von Kindern einsetzt. Welche Rolle spielt das?
Die Erinnerung von Kindern setzt ungefähr ums 3. Lebensjahr herum ein. Wir müssen uns vorstellen, Erinnerung ist immer sozusagen etwas, was man irgendwie in ein System einbettet, in eine Schublade legt, sage ich mal. Und in den ersten 3 Jahren bauen wir den Schrank mit den vielen Schubladen. Und das heißt, eine Erinnerung ist immer, ach ja, das war, wo es so viel lustiger war als damals. Oder das war, da haben wir so gelacht, wie ich das kenne von da und da. Also eine Erinnerung ist tatsächlich oft eben eingebettet in so eine Matrix. Und wir bauen in den ersten 3 Jahren die Matrix. Deswegen geht man ja auch davon aus, dass diese frühkindlichen Störungen eben so tiefgreifend sind, weil wenn der Schrank oder die Matrix einen Konstruktionsfehler hat, ist es eben sehr viel schwieriger für uns ein Gefühl von Normalität oder ein Gefühl von alles ist in Ordnung zu finden.
Wenn ich in der Erinnerung zurückgehe, was ist da am tiefgreifendsten? Also was verändert am ehesten was in der Matrix? Also so ein leichter Streit zwischen den Eltern wird es nicht sein.
Naja, das Erste ist erstmal, dass Eltern nicht da sind. Also dass man prinzipiell keine Eltern hat oder dass man in einer Zeit, wo man wirklich Hilfe braucht, keine Hilfe bekommt. Das, wie gesagt, müssen nicht biologische Eltern sein. Wir wissen, dass eben Adoptiveltern und auch nicht biologische Eltern eben sehr, sehr klar eine Elternrolle wahrnehmen können. Aber diese erlernte Hilflosigkeit, also wenn es mir schlecht geht, gibt es keine Hilfe für mich, das ist sicherlich eins der größeren Probleme. Man hat daran, und das ist ja genau der Punkt, keine Erinnerung. Man spürt aber dieses Defizit sehr lange.
Wenn es darum geht, was man Kindern zumutet, sollte man da vielleicht auch nach Themen trennen. Also die streitenden, immer streitenden, sich fetzenden Eltern sind vielleicht was anderes als Nachrichten über Krieg, Bombenanschläge und ganz viele Tote.
Wenn sich die Eltern sehr, sehr viel Sorgen machen, betrifft das ihre Kinder sehr stark. Und die Kinder sollen immer das Gefühl haben, sie dürften fragen, wenn sie was wissen wollen. Sie dürfen auch über schwierige Sachen fragen. Und wenn die Kinder beunruhigt sind von Nachrichten über den Krieg, dann sollte man probieren, mit ihnen darüber adäquat zu reden. Also natürlich altersangemessen, aber man kriegt eben den Geist nicht wieder zurück in die Flasche. Man kann eben dadurch, dass man elterliche Verbote oder Gebote aussprechen möchte, kann man ja gerade eben auf der emotionalen Ebene das Erlebnis, ich sehe, meine Mutter hat Angst, irgendwas ist nicht in Ordnung, nicht ungeschehen machen.
Aber es geht ja auch darum, wie lang ich diese heile Welt aufrechterhalten kann. Ich selbst erwische mich immer wieder dabei, dass ich, wenn dann schlimme Nachrichten im Radio kommen, das Radio ganz unbemerkt leiser drehe, damit mein fast nicht mehr Kleinkind das dann nicht hört. Fehler?
Also ich bin weit entfernt davon, richtig oder falsch Noten zu vergeben für Eltern, die sich bemühen, ihre Kinder behütet aufzuziehen. Das ist alles eben individuums- und situationsgebunden. Also ich bin weit ab von diesem Guru-esken, man muss das immer so machen oder immer so. Aber wenn eben so ein Impuls reinkommt, auch wenn Klassenkameraden aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten kommen, dann kann man eben diese, ich weiß gar nicht, also die heile Welt ist nicht die Welt, in der wir leben, und ist auch nicht die Welt, auf die wir unsere Kinder vorbereiten. Es ist schön, das Gefühl von Sicherheit zu haben, aber das Gefühl von Sicherheit bedeutet ja gerade, auch wenn was schief geht, ist jemand für mich da. Also mir kann sozusagen nichts passieren, weil ich immer beschützt bin. Also dieses Gefühl kann man schon geben. Ich mache gerne darauf aufmerksam, dass in jedem Horrorfilm das Monster immer nur kurz gezeigt wird. Also, dass man ganz viel immer das Monster im Anschnitt sieht, ganz kurz, eine Sekunde, man weiß es gar nicht, man sieht den Schatten. Und höchstens am Ende, beim Sieg über das Monster, sieht man das gesamte Monster. Und das erhält die Spannung und das macht so Furcht, weil den Rest macht dann unser Unterbewusstsein, wie das dann aussehen könnte. Es macht uns viel mehr Angst, als wenn wir dieses Monster sehen würden. Insofern warne ich eben vor dieser Idee, dass man irgendwie die Kinder behüten kann. Die haben ja nur die Schwanzspitze des Monsters gesehen, insofern werden sie schon keine Sorge haben. Das ist eine Fehlannahme. Und die Kinder denken dann, weil die Eltern ja sind sehr, sehr mächtig in der Welt eines Kindes, also ist eben auch mit dieser Macht kommt sehr viel Verantwortung, denken die Kinder, also es ist so, so schrecklich, dass sogar meine Mutter, die so stark ist und die mehr als 1.000 Euro verdient, also die unendlich reich ist, ja, sogar die traut sich nicht darüber zu reden und dann geht die Fantasie los, dann muss es ja viel, viel schrecklicher sein als das bisher Schrecklichste, was man vielleicht erlebt hat.
Ich würde gerne die Frage beantworten, ja, in welchen Dosen ich mein Kind mit welchen Themen konfrontieren kann, vielleicht auch ganz bewusst.
Das müssten Sie mal Ihr Kind fragen. Also da gibt es zwischen der Nase und dem Kinn gibt es so ein Organ, da kommen ganz viele Informationen raus. Man muss das fragen, man muss es angemessen machen. Man sollte dem Kind das emotionale Gefühl von Sicherheit vermitteln und aber eben auch so geben. Und dann eben auch das Gefühl, ich kann auch schwere Fragen stellen und meine Eltern probieren, mir die zu antworten. Und dann findet sich das da selber raus. Und eine Erziehung bedeutet ja immer, das Kind auch mal zu überfordern. Und dann eben das, was man da an Überforderung gemeinsam produziert, das ist ja immer eine Gemeinschaftsproduktion von Eltern und Kind, dann das eben aber auch gemeinsam wieder einzufangen.
Ein anderes Thema, was für Kinder irgendwann ganz groß ist, ist das Thema Sterben. Und Kinder gehen ganz unterschiedlich damit um. Also ich habe ein Kind zu Hause, das dann sagt so, Mama, bist du dann noch da, wenn ich Mama bin? Oder wenn du dann nicht mehr da bist, kann ich dann deinen Schmuck haben? Also das scheint mir irgendwie relativ locker zu sein. Woran liegt das, wie Kinder mit solchen Themen umgehen?
Das weiß ich nicht. Das weiß kein Mensch. Also es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu über die Unterschiedlichkeit von Menschen und damit eben auch über die Unterschiedlichkeit von Kindern. Das ist immer ein multifaktorielles Geschehen. Also wenn man jetzt über Erziehung so nachdenkt, hängt es eben auch immer damit zusammen, eben welche Offenheit möglich ist. Das Thema Tod ist ja ein ganz großes Thema. Und da gab es früher immer die Idee, dass man irgendwie Kinder bis zu einem Alter X, also da gab es dann so, ich würde mal sagen, pro Dorf, gemeint ist aber auch Kiez, also irgendwie pro sozialer Gemeinschaft gab es dann so ein Alter, bis wohin das eben verboten war, dass das Kind irgendwie mit dem Thema Tod konfrontiert wird. Und wenn man aber diese größte Normalität des Lebens überhaupt, wenn man der eben auch mit einer entspannten Offenheit begegnet, dann ist es offensichtlich auch ein Kind möglich, da auch darüber nachzudenken, ohne dass das mit Trauer und Schock verbunden ist.
Nun gehört Sterben zum Leben dazu, Bombenanschläge mit vielen Toten nicht natürlicherweise. Wie erkläre ich das meinem Kind?
Ja, das ist eben die Frage. Also jetzt, Ihr Kind wird Ihnen ja hoffentlich nicht eine so tief philosophische Frage stellen. Das stimmt schon. Also ich sage, ich plädiere immer für Ehrlichkeit und zu sagen, ich weiß es auch nicht. Also wenn Sie jetzt erklären können, wozu Kriege da sind, dann würde ich Sie bitten, morgen den Lehrstuhl für Philosophie an der HU zu übernehmen und einfach das zu erklären. Es ist eine Frage, darüber zerbricht sich die Menschheit. Man nähert sich dem immer an, dann spricht also ökonomische Gründe oder eben kulturelle Gründe und soziale Gründe und historische Gründe. Aber all diese Erklärungsmodelle machen ja auch deutlich, wir können dem Krieg und wir wollen dem Krieg nie einen Sinn beimessen. Wir wollen jetzt nie sagen, ja, das hat seine Bewandtnis des und deswegen. Und tatsächlich ist es ja auch so, dass man als Mensch und damit eben auch als junger Mensch immer wieder mal auch lernen muss, dass Dinge im Leben geschehen, die keinen Sinn ergeben, die nicht irgendwie aus einer Rationalität heraus geboren sind und dass man dennoch damit umgehen muss und eine Haltung dazu entwickeln muss. Ja, das kann man schon verstehen.
Der Berliner Kinder- und Jugendpsychiater Jakob Hein darüber, was wir kleinen Kindern zumuten können. Heute, am Heiligabend, ist das hoffentlich nur eine friedliche und festliche Weihnachtsstimmung. Und ein paar Geschenke und große Kinderaugen sind bestimmt auch dabei.
Wie viel schlechte Nachrichten, Krieg und Krisen können wir verarbeiten und vertragen? Müssen wir uns selbst und unseren Kindern auch mal eine Auszeit oder ein bisschen heile Welt gönnen? Liane Gruß hat mit der Neurowissenschaftlerin Maren Urner und dem Berliner Kinder- und Jugendpsychiater Jakob Hein gesprochen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.